Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 25. September 2025, gleich dem 3. Mehr 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Abwehrrakete Shahab-e-Saghib. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, in mehreren Teilen unserer Sendereihe über Persönlichkeiten aus der iranischen Kulturgeschichte wollen wir uns ab heute dem Khoaja Abdullah Ansari, Mystiker, Exeget und Hadith-Kenner widmen. Er war auch eine iranische Literaturgröße und hat im 11. Jahrhundert nach Christus gelebt. Ansari, genauer Abu Ismail Abdullah ibn Mansur Ansari, ist 396 nach der Hijra und dem Mondkalender auf die Welt gekommen. Das war der 4. Mai 1006 nach Christus. Es war ein Freitag und im islamischen Kalender der 2. Schaban. Sein Geburtsort Kohandis gehörte zu Tus in Nordost-Iran. Seine Mutter kam aus Balch. Ein Vorfahre von ihm ist der bekannte Prophetengefährte Abu Ayyub Khaledin Ansari gewesen, genau jener, in dessen Haus der Prophet des Islams nach seiner Auswanderung aus Mekka und bei seiner Ankunft in Medina abstieg. Viele der bekannten Leute und der Bürger von Medina hatten den Propheten bei seiner Ankunft in Mekka in ihr Haus eingeladen, aber der Prophet sagte: »Dort, wo mein Dromedar sich niederlässt, dort werde ich einkehren.« Das Dromedar des Propheten ließ beim Haus von Abu Ayyub nieder. Abu Mansur Muhammad ibn Ali Ansari, der Vater von Khaja Abdullah und Nachfahre des Prophetengefährten Abu Ayyub Ansari, war Handwerker und Händler. Er war für seine Gottesfürchtigkeit und seine mystische Haltung bekannt. Abdullah war noch ein Kind, als sein Vater starb. Er verbrachte seine Kindheit in Armut und berichtete, dass er kaum Fleisch zu essen bekam und dass er nachts auf einer Schilfmatte mit einem Ziegelstein als Kopfkissen schlief und verschlissene Kleidung tragen musste. Mit 4 ging Abdullah in die Maktab, die damals übliche Vorschule. Er wurde mit den Überlieferungen und der Auslegung des Korans vertraut. Einer seiner Lehrmeister war Yahya ibn Ammar Shaybani. Dieser war von Shiraz nach Herat gekommen. Es war ein Gelehrter, der die Bräuche der Mystiker mit dem islamischen Recht in Übereinstimmung brachte. Seine Methode beeinflusste nachhaltig auch seinen Schüler Abdullah geistig. Es ist bekannt, dass der junge Abdullah den Gelehrten wegen seinem starken Gedächtnis auffiel. Er war seinen Gleichaltrigen hinsichtlich dem Lernstoff wie Grundlagen der Theologie, Einprägung des Korans und arabische Poesie voraus. Es heißt, dass Khaja Abdullah mit 9 bereits ausgezeichnet dichtete und viele Überlieferungen im Gedächtnis hatte. Khaja Abdullah gab sich große Mühe, die überlieferten Worte des Propheten aufzuschreiben.
Thank you.
Die Lehrmeister von Khaja Abdullah gehörten der schafiitischen Rechtsschule an, doch ihr Schüler entschied sich nach einiger Zeit für die hanbalitische Rechtsschule. 1417 nach der Hijra begab sich Abdullah im Alter von 21 Jahren zur Weiterführung seiner Studien nach Neshabur. Im 4. und 5. Jahrhundert nach der Hijra, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus, war Khorasan das Zentrum für islamische Wissenschaften und Sufismus. Sufi-Gelehrte aus dem arabischen Irak und aus Transoxanien kamen in die Städte von Khorasan und besuchten die großen Bibliotheken, in denen es viele Bücher über Wissenschaften und Mystik gab. In Khorasan lebten bekannte Sufis wie Abu Nas Sarraj, Autor des Buches Kitab al-Lumah fil Tasawwuf, Schlagschlichter über dem Sufismus, Abu Bakr Muhammad Kalabad, Verfasser des Werkes Kitab al-Ta'ruf, Abu Abdurrahman Muhammad al-Sulami, von dem das Werk Tabaqat al-Sufiya stammt, sowie Imam Abul Qasim Qushayri, Autor des Buches Risala al-Qushayri. Jeder von diesen großen Sufi-Gelehrten hat den Schatz islamischer Mystik bereichert. Die Grundlage der Mystik-Lehrschule von Khorasan, deren wichtigstes Zentrum Neshabur war, besteht darin, die Scharia, das Religionsrecht und den mystischen Weg zu vereinen und Abweichungen und Häresie zu bekämpfen. So große Mystiker wie Abu Nas Sarraj und sein Schüler al-Sulami sowie dessen Schüler Qushayri haben zu diesem Zweck in Neshabur besondere Lehrstätten gegründet. Der Sufismus in Khorasan, der als Khorasaner Schule bekannt wurde, stützte sich auf die Weitergabe der Worte von den großen Sufi-Meistern. Khaja Abdullah Ansari ist in dieser Schule ausgebildet worden und blieb ihren Grundlagen treu. Der Pire Herat, der Weise von Herat, wie Abdullah Ansari auch genannt worden ist, hat der Khorasaner Mystikschule einen wichtigen Dienst erwiesen, indem er die Stufen des mystischen Weges zusammenstellte und sie neu ordnete. Die Reihenfolge, die er den mystischen Stufen gab, richtete sich nicht nur nach der Art der Erleuchtung und Spiritualität, sondern auch nach der Moral und den üblichen Lebenssitten, damit jeder Sufi sowohl seine Verbindung zum normalen Leben beibehält und zugleich seinen spirituellen Weg fortsetzt und dabei das islamische Recht, die Scharia, beachtet. Aufgrund seiner Begabung konnte Khaja Abdullah Ansari in kürzester Zeit die Religions- und Literaturwissenschaften erlernen und dank seiner sehr tiefen Studien sich einen Namen als großer Gelehrter und Mystiker machen. Es versammelten sich aus den verschiedenen Gebieten kommend viele Anhänger um ihn, um in den Genuss seines Wissens zu gelangen und spirituell weiterzukommen. Khaja Abdullah Ansari hat nicht einen Augenblick seines kostbaren Lebens für Sinnloses verschwendet. Vom ersten Morgenlicht an bis nach Mitternacht widmete er sich der Koranlesung und dem Nachdenken über den Inhalt des Himmelsbuches, oder er setzte sich zu den Gelehrten und lauschte ihren Ansprachen und Mahnungen. Er berichtete selber: Jeden Morgen bestieg ich in der Früh das Hausdach, um im Koran zu lesen, und wenn ich es beendet hatte, widmete ich mich dem Lernen. Abends schrieb ich unter dem Licht Überlieferungen nieder und hatte nicht die Zeit, Brot zu essen. Meine Mutter bereitete mir Brotbissen zu und steckte sie mir in den Mund. Während des Schreibens hat Gott, gepriesen sei er, er ist der Allerhöchste, mir ein solches Gedächtnis verliehen, dass mir alles, was meine Feder niederschrieb, in Erinnerung blieb. Musik. Khaja Abdullah begab sich 1423 nach der Hijra im Alter von 27 Jahren auf die Hadschreise nach Mekka. Unterwegs machte er in Bagdad Halt, um an der Lehrsitzung von Abu Muhammad Khala Baghdadi teilzunehmen. Auf dem Rückweg von Mekka nach Tus ging er nach Bastam und Khargan. In Khargan suchte er Abul Hasan Khargani auf, der 2 Jahre später verstarb und einer der bekannten Sufis in dieser Stadt war. Diese Begegnung übte einen großen Einfluss auf ihn aus und ließ die mystische Begeisterung, die dank seines Vaters in ihm Wurzeln geschlagen hatte, Früchte tragen. Khaja Abdullah hat auch bei anderen Sufi-Meistern seiner Zeit, wie Scheich Abu Sa'id Abul Khair, Segen empfangen. Khaja Abdullah Ansari lernte verschiedene bekannte Gelehrte und Mystiker seiner Zeit kennen und nahm in verschiedenen Städten an Lehr- und Diskussionssitzungen teil, bis er schließlich in seinen Heimatort zurückkehrte, dort blieb und selber Schüler ausbildete. Während Al-Juwainin, der Imam Al-Haramein, ein bekannter schafiitischer Rechtsgelehrter im theologischen Zentrum von Nishapur, das Religionsrecht der schafiitischen Schule und die scholastische Theologie der Ascharia lehrte, lehnte Khaja Abdullah Ansari die Scholastik ab, worüber er sogar ein Buch schrieb. Deshalb wurde ihm mehrmals eine Ermordung angedroht und er wurde sogar auf Anlass von Khaja Nizamul Mulk, dem bekannten Minister und Literat seiner Zeit, aus Nishapur verbannt. Dieser Minister der Seldschuken achtete zwar die Gottesfürchtigkeit und das Wissen von Abdullah Ansari, dem Weisen von Herat, und bewahrte ihn vor dem Übergriff von seinen Feinden, aber er konnte nicht zulassen, dass in Nishapur wegen seiner Anwesenheit das Feuer der Zwietracht ausbricht. Khaja Abdullah, der auch den Titel Scheichul Islam erhielt, verlor gegen Lebensende sein Augenlicht und verstarb am 22. Zilhadja 481, 8. März 1089, im Alter von 85 Jahren nach islamischer Zeitrechnung. Er wurde 10 Kilometer von Herat, heutiges Afghanistan, entfernt, beigesetzt. Dort steht heute noch seine Grabstätte, zu der seine Anhänger pilgern. Wir werden beim nächsten Mal erneut von dieser historischen Persönlichkeit Irans sprechen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Aminullah Rashidi mit dem Titel Negahi be Abra, das heißt Ein Blick auf die Wolken. Thank you.
به جز وصل تو در خاطر ندارم من خیال تو چشم من، تو جادوی، تو رویایی، تو حالی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Auch heute hören Sie über eine Begebenheit in der Geschichte der Menschheit, wie sie im Koran beschrieben wird. Die Geschichte von den Söhnen Adams ist eine Geschichte, die sich nach ihnen laufend wiederholt hat. Es ist die Geschichte von einem Streit, die Geschichte von der Auseinandersetzung der rechtschaffenen und gläubigen Menschen mit den streitlustigen, hasserfüllten, von denen, die sich mit Gewalt gegen die Wahrheit stellen und die guten Menschen vernichten wollen. Diese Geschichte von den Söhnen Adams spiegelt die Bedeutung der aufrichtigen Gottesanbetung wider und mahnt zugleich die Menschen vor den Folgen hässlicher Eigenschaften. Die Menschen sollten sich vor diesen schädlichen Folgen warnen lassen, aber es sind leider nicht viele, die eine Lehre aus dieser Geschichte gezogen haben. Die Söhne Adams, im deutschsprachigen Raum Abel und Kain genannt, kommen im Koran unter den Namen Habil und Rabil vor. Sie waren die ersten Kinder Adam und Havas, Adam und Evas. Abel war ein gutmütiger, kluger Mensch und gottesfürchtig. Aber Kain war widerspenstig und eigensinnig, überherrscht und aggressiv. Eines Tages rief Adam seine Söhne zu sich und sagte: Gott hat gesagt, dass jeder von euch ihm etwas opfern solle. Er ließ mich wissen, das Opfer, das würdiger ist, wird angenommen werden. Geht und bringt das beste Opfer dar. Abel ging zu seiner Herde und suchte das beste Tier unter seinen Kameltieren heraus. Als er es opferte, sagte er: O Gott, ich schäme mich, weil du mir so viel Gutes zukommen ließt. Ich weiß, alles, was ich besitze, hast du mir gegeben. Ich habe nichts Besseres gefunden als dieses Opfertier. Verzeih mir und nimm dieses geringe Opfer an. Doch Kain zögerte und überlegte hin und her, was er Gott opfern sollte. Der gute Weizen auf seinen Acker war ihm zu schade, so holte er von einem anderen Acker ein Büchsel minderwertiger Ackerfrüchte.
Abel und Kain hatten ihr Opfer dargebracht und nun hofften beide darauf, Gott würde ein Zeichen senden, damit sie erkennen, welches Opfer von ihm angenommen worden war. Da fuhr ein Blitz vom Himmel herab und ein Feuer flammte dort in die Höhe, wo Abel sein bestes Tier geopfert hatte. Gott hatte Abels Opfer angenommen. Abel fiel dankbar auf die Knie, verbeugte sich und pries Gott. Aber Kain, dessen Opfer nicht ehrlich gewesen war, geriet in Wut. Hass und Neid erfüllten ihn, und wütend sagte er zu Abel: »Ich bringe dich um, dann brauche ich nicht zuzuschauen, wie glücklich du bist.« Abel antwortete ihm: »Mein Bruder, wenn dein Opfer nicht angenommen ist, so ist das nicht meine Schuld, sondern es liegt daran, dass nur die Taten von Gottesfürchtigen und Rechtschaffenen anerkannt werden.« Kain wieder: »Ich habe keine Ruhe, bis ich dich aus dem Weg geräumt habe.« Abel aber sagte: »Dieser Entschluss ist ein Frevel gegen dich selber. Mord ist eine große Sünde. Wenn du mich töten willst, so werde ich nicht danach trachten, dich zu töten. Ich fürchte mich vor dem Herrn der Welten und möchte nicht, dass die Sündenschuld anderer mir aufgelastet wird. Mit dieser Tat wirst du sowohl meine Sünde auf deine Schultern nehmen, als auch deine Sünde. Du wirst zu den Höllenbewohnern gehören, und das ist der Lohn der Frevelnden.« Es vergingen einige Tage. Das Verlangen Kains, sich an Abel zu rächen, loderte weiter in ihm. Schließlich fasste er seinen Entschluss. Er folgte Abel ins Gebirge. Von weitem sah er Abels Herde, die friedlich graste, und Abel, der auf dem Stein saß und sich ausruhte. Abel war eingeschlafen, und Kain dachte: »Das ist die beste Gelegenheit.« Er packte sich einen großen Stein, hielt ihn über den Kopf des Bruders und tötete ihn. Dieser Stein war der Grundstein für Unrecht und Böses auf Erden. Kain starrte auf den leblosen Körper seines Bruders. Ihm wurden weich in den Knien. Große Reue überkam ihm. Was sollte er nur seinen Eltern sagen? Er wusste plötzlich nicht mehr, was er tun sollte. Da sah er einen Raben, der im Boden stocherte. Er machte eine kleine Mulde, legte eine Walnuss hinein und schüttelte sie wieder mit Boden zu, um sie zu verstecken. Kain dachte bei sich: »Gott, zeig mir, wie ich Abel begraben kann.« Dann fühlte er sich auf einmal sehr elend und geringfügig und sagte: »Wehe mir, dass ich nicht wie dieser Rabe sein kann.« In dem 30. Vers der Sure 5 steht über Kain: »Seine Triebseele spornte ihn zum Brudermord an. Er tötete ihn und wurde zu denen, die den Schaden davontragen.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Imane Alipur mit dem Titel Vatan, auf Deutsch Heimatland.
وطن عاشقان اثرت خاک تو ملائک منیشن و فتراک تو نشاید به خاکت ندگام نون به خاکی که گشته پر از رزم و خون تو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد تو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد خاطرم بوی ایوان کاست نبر خاک پاکم مکه کس هواست نایر خاطرم بوی ایوان کاست نبر خاک پاکم مکه کس هواست اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم وطن دردم زخم کاری تنه وطن عشقم دست براری تنه ننیشی و ملکت عدوشی رفت و زور توان بلوش کردگر چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Abwehrrakete Shahabe Sarib. Weiterhin guten Empfang. Gebrauchten Waffen im Bereich der bodengeschützten Luftverteidigungssysteme sind Bodenluftraketen, die Flugabwehrkanonen für den Kampf auf Entfernungen von mehr als einigen Kilometern ersetzen. Luftverteidigungsraketensysteme werden im Allgemeinen in Kurz-, Mittel- und Langstreckensysteme unterteilt. Bodenluftraketen haben eine Mindestreichweite, das heißt, sie können das Ziel nicht unter dieser Reichweite treffen, was hauptsächlich auf die Zeit zurückzuführen ist, die erforderlich ist, um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um eine aerodynamische Kraft auf den Steuerflächen des Körpers zu erzeugen. Erst dann kann die Rakete gelenkt und die Richtung geändert werden. Musik Kurzstrecken-Flugabwehrraketen werden in etwa für Reichweiten von weniger als 15 Kilometern und Höhen von weniger als 8000 Metern in Betracht gezogen. Die Priorität bei der Konstruktion von Luftverteidigungssystemen mit Raketen besteht darin, das Ziel zu treffen. Aber wenn die Rakete das Ziel nicht direkt trifft, müssen die Sprengköpfe von Boden-Luftraketen in einer Entfernung von 5 bis 20 Meter von den Zielen entfernt mit einem Näherungszünder gezündet werden, um effektiver zu sein. Wie weit diese Entfernung sein sollte, hängt von den Eigenschaften des Gefechtskopfs und der Verletzbarkeit der Ziele ab. Zu diesem Zweck werden Flugkörper mit Sensoren ausgestattet, die die Entfernung zum Ziel erfassen, sodass der Gefechtskopf detoniert, bevor er sich vom Ziel entfernt. Der Annäherungszünder in den Flugkörpern ist für diese Funktion verantwortlich und hat verschiedene Typen. In den letzten Jahren hat die Verteidigungsindustrie der Islamischen Republik Iran bedeutende Erfolge auf dem Gebiet der Entwicklung und des Baus verschiedener Luftverteidigungssysteme erzielt. Derzeit verwenden die iranischen Verteidigungseinheiten eine Vielzahl von Raketenabwehrsystemen, um den iranischen Luftraum zu verteidigen. Diese Errungenschaften, zu denen verschiedene Arten von Radarsystemen, Raketensystemen sowie Erkennungs-, Leit- und Kontrollsysteme der Luftverteidigung gehören, wurden von internen Spezialisten der Islamischen Republik entworfen und hergestellt und befinden sich derzeit im Besitz der Luftverteidigungseinheiten der Streitkräfte. Die Luftsicherheit ist eine der wichtigen Komponenten zur Schaffung einer stabilen Sicherheit an den Grenzen des Landes. Die Luftverteidigungskräfte als eine der wichtigen Säulen einer stabilen Sicherheit des Landes verfügen über eine einheimische und vollständig in Iran hergestellte Ausrüstung in Bezug auf die Überwachung der Landesgrenzen. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Luftverteidigungsstreitkräfte ist die Shahab-e-Saghib-Rakete. Eine Luftverteidigungsrakete für geringere Höhen, die mit Radarführung ausgestattet ist. Die Abwehrrakete Shahab-e-Saghib ist eine der Errungenschaften der iranischen Verteidigungsindustrie. Diese Rakete, die entwickelt wurde, um Ziele in geringer Höhe zu zerstören, besitzt eine Sichtlinienfunkführung. Die Shahab-e-Saghib hat eine Länge von 2,39 Metern, einen Durchmesser von 154 Millimetern und wiegt 84 Kilogramm. Ihre Geschwindigkeit beträgt 740 Meter pro Sekunde und die Reichweite 500 bis 8600 Meter gegen Ziele mit einer Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde, 10 Kilometer gegen Ziele mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde und 11 Kilometer gegenüber Hubschraubern. Diese Rakete bekämpft Ziele bis zu einer Flughöhe von 5500 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 440 Metern pro Sekunde. Außerdem deckt diese Höchstgeschwindigkeit eine breite Palette von Zielen ab, und selbst die meisten beladenen Kampfflugzeuge erreichen diese Geschwindigkeit in geringer Höhe nicht. Außerdem wurden kürzlich Karar-Kampfdrohnen mit diesen Raketen ausgestattet, um Luftziele anzugreifen,
was sie somit zu einer Luft-Luft-Rakete gemacht hat. Verfügt die Rakete Shahab-e-Sarib über einen thermisch-optischen Sucher, der feindliche Luftziele erfassen kann. Der Unterschied zwischen der auf dem Karar-Kampfjet installierten Shahab-e-Sarib-Rakete und ihrem bodengestützten Modell besteht im Lenkungsteil der Rakete. Das bodengestützte Modell hat eine Funkführung und das luftgestützte Modell auf dem Karar-Jet hat ein wärmesuchendes Leitsystem. Es scheint, dass der Unterschied zwischen der chinesischen FM-80 oder HQ-7-Rakete, die im Dienst der iranischen Armee steht, und der Shahab-e-Sarib in der Art des Radarsystems liegt, während die verwendete Rakete die gleichen Eigenschaften hat. Die Treffsicherheit der Shahab-e-Sarib beträgt 86-90%, wenn eine Rakete abgeschossen wird, und 96%, wenn zwei Raketen abgeschossen werden. Der Raketensprengkopf der Shahab-e-Sarib wiegt 13,5 bis 40 Kilogramm und ist hochexplosiv. Diese Rakete hat einen zylinderförmigen Körper, einen Kanat- oder Vorderflügel, Steuersystem und trapezförmige Flügel, die am Ende des Raketenkörpers angebracht sind. Das Vorhandensein von Flügeln erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit des Flugkörpers. Ein Teil des hinteren Flügels der Rakete ist einziehbar, damit eine Startkapsel mit kleinerem Durchmesser benutzt werden kann. Die Shahab-e-Sarib kann mit bis zur 25-fachen Erdbeschleunigung manövriert werden, was ausreicht, um jedes normale Kampfflugzeug anzugreifen. Tatsächlich führt die Kombination dieses Grades an Manövrierfähigkeit zusammen mit einem Annäherungszünder zu einer maximalen Effektivität des Gefechtskopfes in Bezug auf das Ziel im Falle einer Nichtkollision. Diese Rakete hat einen Infrarot-Annäherungszünder. An der Spitze besitzt sie ein Glasfenster, das intensive Infrarotstrahlen entfernt und normale Werte an den Sensor weitergibt. Bestehende Infrarotzünder, die den Doppler-Effekt zur besseren und genaueren Verfolgung der Bewegungen des Zielobjekts nutzen, bieten auch die Möglichkeit, Ziele bis zu mehreren Metern über der Wasseroberfläche anzugreifen. Den verfügbaren Informationen zufolge brennt das einstufige Feststoffraketentriebwerk der französischen Crotale-Rakete, entsprechend der die Shahab-e-Sarib-Rakete gebaut wurde, 2,2 bis 7,2 Sekunden lang und die Rakete verbringt 5% ihrer Flugzeit bei Unterschallgeschwindigkeit und 50% ihrer Flugzeit in der Schallgeschwindigkeitsübergangszone. Und 45% der Zeit fliegt sie im Überschallbereich. Sie braucht 10 Sekunden, um die Reichweite von 9 Kilometern zu erreichen. Daher ist die Raketenform für eine geringe Widerstandskraft, Luftwiderstand bei Überschallgeschwindigkeit optimiert. Der in dieser Rakete verwendete Festbrennstoff ist rauchfrei. Dadurch kann ihre Flugbahn vom Feind nicht gesehen werden. Infolgedessen wird der Feind überrascht und seine Reaktionszeit wird verkürzt.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.